ich selber habe ja auch eine Therapie gemacht und ich habe, nachdem ich anfangs sehr lange gezweifelt habe, auch aus den Gründen, die ich vorhin genannt hatte, dieses ich habe gerade noch nicht so ganz die Energie dafür. Ich bin gerade in so einem krassen Umbruchmodus und es ist so viel los und es ist psychisch auch wirklich so fordernd. Ich bin gerade noch nicht bereit, das dem Team mitzuteilen. Aber irgendwann habe ich dann mehr und mehr mich getraut, erstmal ein paar Kolleginnen davon zu erzählen und dann irgendwann auch dem ganzen Team und irgendwann auch meiner Führungskraft. Und das hat mich enorm entlastet. Ihr Lieben, herzlich willkommen im Gesund Arbeiten Podcast. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute am 8. Oktober erscheint nämlich mein Buch Mental Health Matters, Gesund Arbeiten, Besser Leben. Und ich freue mich so sehr, dass es endlich soweit ist. Und natürlich habe ich mir für diese Folge auch etwas Besonderes überlegt. Und zwar wird es um ein Thema gehen, was ich euch gleich vorstelle, was viele Menschen umtreibt am Arbeitsplatz. Und als kleines Special werde ich auch eine Passage aus meinem Buch vorlesen. So, also worum wird es heute gehen? Viele von uns hadern ja damit, wie viel soll ich sagen oder davon erzählen, wenn ich irgendwie belastet bin, wenn es mir nicht gut geht, soll ich vielleicht auch sagen, dass ich sogar eine psychische Erkrankung habe? Für einige von euch ist das sicherlich auch ein Thema. Oder soll ich es besser nicht sagen oder soll ich generell es eher zurückhalten, wie es mir wirklich geht am Arbeitsplatz? Und dafür habe ich heute verschiedene Argumente dabei, was euch helfen kann, eine Entscheidung zu finden, ob ihr etwas offen mitteilt oder nicht. Und als besonderen Inhalt, wie eben gerade schon angekündigt, werde ich eine kleine Passage vorlesen. Und zwar von einer Führungskraft, die selbst auch ihre Erkrankung offengelegt hat und dadurch so unterschiedliche Phasen durchgegangen ist. Also es gab eine Phase, da hat sie das mehr zurückgehalten. Dann gab es eine Phase jetzt, wo sie das eher offen nach außen trägt und auch sehr stark merkt, wie das ihre Führungsarbeit auch verändert und auch ihre Haltung zu sich selbst und den Menschen gegenüber. Und da wollte ich euch gerne einen kleinen Einblick zu geben. Also noch mehr Erfahrungsberichte und auch wirklich Geschichten von echten Personen, die total berühren, findet ihr in meinem Buch. Das verlinke ich natürlich auch nochmal in den Shownotes. Also, lass uns loslegen. Also, erstmal ein paar Hintergrundinformationen. In Deutschland leidet fast jede dritte Person in einem Jahr an einer psychischen Erkrankung. Es ist wirklich also nicht nur ein Randphänomen, sondern sehr, sehr häufig. 28%, um es genauer zu sagen. Und von diesen Menschen holen sich auch wirklich nur sehr wenige Menschen Hilfe. Also schätzungsweise 19% holen sich innerhalb eines Jahres auch wirklich professionellen Support. Ne? Also das Thema ist etwas, was ja viele von uns begleitet, schätzungsweise ein Drittel der Gesellschaft und wo auch viele tatsächlich mit alleine bleiben. Und dafür gemessen an dem, dass wir am Arbeitsplatz ja unglaublich viel Zeit verbringen, also zum Teil wirklich mehr Zeit als mit unserer Partnerin oder unserem Partner, stellt sich natürlich auch die Frage, hey, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich eine psychische Erkrankung habe, soll ich das am Arbeitsplatz mitteilen, weil es mir vielleicht mein Leben erleichtern kann, ne? Kann aber tatsächlich vielleicht auch manche Umstände schwieriger machen, weil wir einfach immer noch in einer Gesellschaft sind, wo dieses Thema extrem tabuisiert ist. Und Offenheit ist natürlich schön und gut und das propagieren wir ja auch immer wieder in der Mental Health Szene, ne? Also wirklich offen mit diesen Belastungen umzugehen, aber nicht jeder Person ist damit wirklich geholfen. Und genau deshalb möchte ich jetzt gleich mal thematisieren, was können zum Beispiel Argumente dagegen sein und was können dann auch die entsprechenden Auswirkungen sein und was können auf der anderen Seite Argumente dafür sein. Also grundsätzlich gilt erstmal, man muss selber dem Arbeitgeber oder den Kollegen, den Kolleginnen nicht von einer Erkrankung erzählen. Es ist übrigens egal, ob es jetzt eine psychische oder eine körperliche Erkrankung ist. Das ist keine Pflicht. Es ist ja oft so Habitus, ne, dass wenn wir zum Beispiel krankgeschrieben sind, dann die KollegInnen fragen, und geht's dir besser? Was hattest du denn? Ach Mensch, du warst ja so lange weg, ne? Und es ist manchmal gar nicht so leicht, sich aus so einer Situation herauszufinden, wenn man eigentlich eher das für sich behalten möchte. Jetzt gehen wir mal aus, dass wir zum Beispiel eine psychische Erkrankung wie eine Depression haben und mehrere Wochen nicht da waren. Ne? Dann erstmal kann es natürlich helfen zu sagen, hey, ich möchte da ungern drüber sprechen, das ist was sehr Persönliches. Die meisten Menschen respektieren das auch so. Ne? Andere Menschen wiederum schieben einfach was anderes vor, weil sie sich damit einfach wohler fühlen und weil sie das Gefühl haben, dass es ein bisschen akzeptierter ist, wenn wir zum Beispiel was Körperliches vorschieben. Auch das liegt total im Ermessen der einzelnen Personen. Ne? Auch da ist mir nochmal wichtig zu sagen, nur weil man eine psychische Erkrankung hat, heißt das noch lange nicht, dass man irgendwie ständig chronisch oder lang krank geschrieben ist. Ne? Das kann durchaus mal sein, genau wie das auch mit körperlichen Erkrankungen der Fall ist. Aber sehr viele Menschen mit psychischen Erkrankungen gehen arbeiten. Und da habe ich ja auch mit Professor Dr. Arno Deister drüber gesprochen in der Folge über Mythen und Fakten rund um psychische Erkrankungen. Da könnt ihr natürlich auch gerne noch mal näher in dieses Thema reinhören. Und weil wir ja jetzt nun wirklich noch mit sehr viel Tabuisierung und Stigmatisierung zu tun haben und nicht jeder Arbeitsplatz gleichermaßen offen ist und nicht überall eine wirklich akzeptierende und respektvolle Kultur herrscht, sondern oft ja auch noch viel Stigma rund um dieses Thema ist, gibt es einfach Gründe, die dagegen sprechen, eine psychische Erkrankung, wie wenn ich jetzt am Beispiel der Depression bleibe, offenzulegen. Ne? Erstmal ist es für viele Menschen so, und das ist sicherlich auch gesellschaftlich geprägt, dass sie Arbeit und Persönliches trennen möchten. Das ist für die einfach total normal, dass man eben vielleicht nicht so viel vom Wochenende erzählt oder von persönlichen Herausforderungen, die man gerade vielleicht in der Familie hat oder wenn man irgendwie gerade überfordert ist. Das gehört für diese Menschen gar nicht so dazu und das ist auch vollkommen in Ordnung. Manchmal gibt es einfach Arbeitskulturen und Teams, in die wir kommen, da merken wir sofort, Mensch, das ist hier einfach nicht so Teil der Gespräche. Und auch wirklich vollkommen okay. Der zweite große Punkt, der dagegen spricht, ist natürlich die Diskriminierung, die damit einhergeht. Also wir sagen zwar immer, wir möchten gerne offen sein und wir möchten das gerne tolerieren und dem offen gegenüberstehen, aber psychische Erkrankungen haben einfach nach wie vor wirklich ein großes Stigma und es gibt immer noch sehr viel Unwissen, sehr viele Fehlannahmen, die ich ja auch in der Folge rund um Mythen und Fakten schon mit Arno diskutiert habe. Und die können sich natürlich negativ auf kollegiale Beziehungen auswirken. Also zum Beispiel eben dieses Stigma oder diese Annahme, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen schwach seien und sich einfach ein bisschen mehr anstrengen sollen, sowas. Ne? Und das wird dann einfach schnell sehr anders behandelt und da wird sehr anders mit einem umgegangen, als wenn man jetzt beispielsweise einen Beinbruch hat. Ne? Habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben, tatsächlich, wie unterschiedlich wir damit immer noch umgehen und auch wie viel Berührungsängste wir auch oft haben. Wenn jetzt jemand wirklich mit einem Beinbruch mehrere Wochen zu Hause ist, dann schicken wir Grußkarten und Blumen und irgendwie sind so ganz fürsorglich und sagen, ach, gute Besserung und melde dich, wenn du was brauchst. Und wenn jemand mit einer Depression allein zu Hause ist, dann traut sich niemand dran und möchte da eigentlich gar nicht viel mit zu tun haben. Und mit diesem Stigma haben wir einfach immer noch ganz viel zu tun. Und es gibt einfach Kolleginnen und Kollegen, die haben noch nicht so viel Aufklärung und Wissen über psychische Erkrankungen, sodass die das natürlich auch schnell mal in den falschen Hals bekommen können und das sehr fehlinterpretieren und dadurch eine Diskriminierung stattfindet. Und das ist ein absolut valider Grund, deswegen zu sagen, ich möchte dieses Risiko nicht eingehen. Der dritte Grund, warum wir vielleicht uns dagegen entscheiden, nicht darüber zu sprechen, ist, dass manche Menschen, gerade wenn sie vielleicht frisch eine Diagnose bekommen haben, wie zum Beispiel, ne, du leidest an einer Depression und das Kind plötzlich jetzt mal endlich so einen Namen bekommen hat, dann möchten sie erstmal einen ganz eigenen Umgang mit der Erkrankung finden. Man ist da nicht immer sofort bereit dazu und zumal wir uns ja auch so vorstellen müssen, wenn wir zum Beispiel eine Depression haben, dann geht es uns ja gerade ohnehin psychisch sehr schlecht. Und dann merken wir vielleicht auch, boah, ich muss mich da jetzt erstmal selber mit zurechtfinden, was das für mich bedeutet, für mein Umfeld. Ne? Vielleicht bin ich auch in Therapie und habe gerade einfach unglaublich viele Themen, die jetzt aufgewirbelt werden. Und es ist sehr anstrengend, tatsächlich auch Therapie zu machen. Also Therapie kann auch ganz wundervoll sein. Und ich habe zum Beispiel in meiner Therapie sehr viel geweint, aber auch wirklich sehr viel gelacht. Also es ist alles dabei gewesen. Aber es kann am Anfang wirklich sehr, sehr anstrengend sein, psychisch. Und deswegen sagen viele, hey, ich muss da erstmal so meinen eigenen Weg reinfinden. Und ich habe gerade gar nicht die Kapazitäten und Ressourcen, jetzt noch irgendwie auf Rückfragen einzugehen, ne? Oder Informationen anderen Menschen zu geben. Ich muss da jetzt erstmal meinen eigenen Weg finden. Und das geht übrigens auch nicht nur im Arbeitsumfeld, sondern manche Menschen sagen auch, ich möchte auch Freunden und Familie erstmal noch nichts davon erzählen. Ich hatte mal eine Patientin, die hatte eine chronische Depression und die hat ihrem Ehemann 13 Jahre lang nichts davon erzählt. Also er hat sie quasi gar nicht anders kennengelernt als so, wie sie war. Und deswegen hat er jetzt auch nicht so viel, also kam ihm das nicht so komisch vor. Aber sie hat sich auch wirklich jede Woche kreativ sehr neue Argumente und Ideen überlegt, warum sie diese eine Stunde, wo sie bei mir in Therapie war, jetzt gerade nicht zu Hause ist. Ne? Und da sieht man auch, die hatte ganz große Schwierigkeiten damit, das ihrem engsten Umfeld, also ihrem Partner tatsächlich, mitzuteilen. Und das ist total okay und da muss man sein ganz eigenes Tempo finden. Der vierte Grund, warum Menschen sich vielleicht dagegen entscheiden oder du dich auch dagegen entscheidest, ist, dass es natürlich auch unvorhersehbare Folgen mit sich bringt. Ne? Natürlich dürfen KollegInnen oder vor allen Dingen auch der Arbeitgeber eigentlich dir keine Nachteile entstehen lassen. Also so rechtlich gesehen dürften die das nicht. Aber man kann sich natürlich nie so richtig zu 100% sicher sein, ob wirklich sensibel mit dieser Information umgegangen wird und was das potenziell für Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis hat. Mich erreichen auch immer wieder Nachrichten von Menschen, die sagen, ich habe das offengelegt und dann wurde ich gekündigt, was natürlich eine ganz tragische, schlimme Geschichte ist, die eigentlich so wirklich gar nicht geht. Die Rechtslage zur Kündigung ist da tatsächlich auch sehr spezifisch. Da hat auch in meinem Buch die Arbeitsrechtlerin Luisa Rödemer auch etwas zu geschrieben, wo man noch ein bisschen genauer dazu etwas lesen kann. Also es muss nicht immer sofort eine Kündigung folgen, weil wir das jetzt offengelegt haben, ganz und gar nicht. Also der Arbeitgeber darf eigentlich nicht mal eben so eine krankheitsbedingte Kündigung aussprechen. Da gehören wirklich sehr viele Voraussetzungen dafür. Aber manchmal verstecken das Arbeitgeber ja hinter anderen Gründen, ne? Also zum Beispiel betriebsbedingten Gründen und daraus wird dann eine betriebsbedingte Kündigung. Und man vermutet aber so im Hintergrund, das hat vielleicht auch was damit zu tun. Ne? Also die rechtliche Lage, die muss man da sehr differenziert anschauen. Da könnt ihr auch in meinem Buch nochmal mehr zu lesen. Aber das möchte ich natürlich trotzdem hier gesagt haben, dass man einfach nie genau weiß, was mit dieser Information gemacht wird. Es kann natürlich in solche negativen Folgen haben. Es kann aber auch sehr positive Folgen haben, was der Arbeitgeber dann tun kann, weil er tatsächlich auch ein paar Pflichten hat, von denen viele gar nicht so ganz genau was wissen. Und die werde ich gleich auch nochmal erläutern. Bevor ich das tue, aber erstmal kurz angeschaut, was können noch Konsequenzen sein, die daraus folgen, wenn wir uns entscheiden, das nicht mitzuteilen dem Arbeitgeber. Das kann zum einen bedeuten, dass natürlich bestimmte Unterstützungsangebote für uns nicht realisiert werden können, weil der Arbeitgeber weiß ja nichts davon. Also dementsprechend kann er auch keinen spezifischen Support leisten. Es kann auch dazu führen, dass Kolleginnen und Kollegen ja einen selbst so schlechter einschätzen können oder auch manchmal schlechter auf einen eingehen können, ne, weil man die dann vielleicht merken, Mensch, irgendwie ist vielleicht was los mit ihr oder mit ihm, aber ich weiß irgendwie gar nicht, irgendwie ist das jetzt einfach nur eine Laune von heute oder ist das was Längerfristiges? Und dementsprechend können die natürlich auch ihre Hilfsangebote auch nicht so spezifisch aussprechen, ne, und auch nicht so gut unterstützen. Ne. Hat deswegen natürlich auch eine Auswirkung darauf. Und es entsteht vor allen Dingen ein Versteckspiel, ne, weil das ja natürlich auch bedeutet, dass man sich vielleicht auch manchmal irgendwelche Ausreden überlegt, warum, wenn man eigentlich zur Therapie muss, warum man jetzt gerade die Stunde keine Zeit hat. Ne, und das kann einfach zusätzlich Stress bedeuten. Und man verheddert sich dann ja manchmal auch so in bestimmten Geschichten, wo man irgendwie auch merkt, oh, das kann auch ganz schön anstrengend sein, weil ich die ganze Zeit so eine Story aufrechterhalten muss oder vielleicht einen anderen Grund vorgeschoben habe für eine Krankschreibung beispielsweise, die ja, der eigentlich ja so gar nicht ganz wahr ist, und Unwahrheiten kosten immer Kraft. Und genauso ist es in diesem Falle auch. Ne? Also auch das kann eine Konsequenz sein, die uns energetisch einfach sehr viel kostet. Und genau an dieser Stelle möchte ich euch jetzt auch einen kleinen Ausschnitt aus meinem Buch vorlesen, und zwar aus einem Gastbeitrag von Frank. Frank ist Führungskraft und hat selber Depressionen und er hat sehr unterschiedliche Phasen gehabt in seinem Leben, in der er seine Erkrankung und auch einen Teil seiner Identität mehr gezeigt hat oder auch weniger gezeigt hat. Und da hören wir jetzt mal rein. Es ist nicht der komplette Beitrag, den könnt ihr in meinem Buch lesen, aber Ausschnitte davon. Mentale Gesundheit war für mich schon sehr früh ein Thema und ich habe Depressionen bereits als Kind entwickelt. Erst viel später, in meinen 20ern, habe ich eine Therapie gemacht. Der Weg dazwischen war von allen Stadien der Verdrängung und Scham geprägt. Ich habe als Führungskraft schon immer versucht, sehr authentisch zu sein, da es mir wichtig ist, dass die MitarbeiterInnen mich gut einschätzen können. Das bringt Klarheit und Sicherheit. Aus meinem Schwulsein habe ich kein Geheimnis gemacht. Und seit es die Ehe für alle gibt, ist es auch sehr einfach geworden, von meinem Mann zu reden. Ich habe das tatsächlich als großen Fortschritt empfunden. Nicht mehr um den heißen Brei, sondern ebenso selbstverständlich über den Beziehungsstatus reden wie Heteros. Dennoch habe ich Anfang 30 angefangen, mich sehr stark an heteronormative Erwartungen anzupassen. Keine Auftritte in Drag mehr, weniger expressiver Style, alles ein bisschen braver. Um aufsteigen zu können, darf man nicht verschrecken, so dachte ich. Damit ging ein wichtiger Teil meiner Persönlichkeit in den Sleep Mode. Erst später habe ich gemerkt, wie viel Energie das Verstecken kostet und dass es mich auslaugt. Geändert hat sich das mit der Corona-Pandemie. Ich glaube, es hat Erinnerungen an AIDS geweckt und irgendwie meine rebellische, kompromisslose Seite aktiviert. Mir wurde klar, dass das Leben zu kurz ist, um sich klein zu machen. Es hat eine persönliche Transformation ausgelöst. Und in diesem Prozess habe ich gemerkt, dass ich Zugang zu einer unerschöpflichen Energiequelle habe, die sich aus meiner Persönlichkeit und meinen Erfahrungen speist. Seither greife ich als Führungskraft sehr bewusst auf diese Quelle zu. Meine mentale Gesundheit ist seither so stabil wie nie zuvor. Ich merke, wie Energie frei in mir fließt und nicht irgendwo versickert oder blockiert wird. Es macht mich empathischer und erfolgreicher in der Führung von Personen, wenn ich meine eigene Verletzlichkeit und persönlichen Herausforderungen sichtbarer mache. Ich habe den Eindruck, dass KollegInnen sich dadurch gesehen und sicher fühlen. Das klingt womöglich paradox, denn muss die Führungskraft nicht immer das Alpha-Tier sein? Ist es aber nicht. Ich versuche auch klarzumachen, dass wir keine Maschinen sind, die ihre Identität an der Tür zum Büro abgeben. Am wichtigsten ist es, Authentizität nicht zu erzwingen. Das Leben verläuft in Phasen, in denen wir weniger authentisch sind. Bei mir waren es die Jahre von Mitte 30 bis Mitte 40. Und dann kommen wir mehr und mehr zu uns selbst, wie ich seit einigen Jahren. Das ist vollkommen in Ordnung, denn Authentizität soll keine Energie kosten, sondern Energie geben. Erstmal an dieser Stelle ein ganz liebes Danke an Frank, dass er sich bereit erklärt hat, seine Erfahrungen in meinem Buch zu teilen. Das ist nicht selbstverständlich, sich so offen zu zeigen mit Namen und so einer persönlichen Geschichte und allem drum und dran. Genau, aber daran habt ihr vielleicht auch ein Stück weit gehört, dass es auch manchmal unterschiedliche Phasen gibt und man merkt, es gab manchmal vielleicht auch eine Zeit, da habe ich mich unwohl damit gefühlt und dann gibt es auch wieder eine Zeit, da fühle ich mich wohler damit und das ist total okay. Und deswegen gehe ich jetzt auch mal über in die Argumente, die denn dafür sprechen, warum wir vielleicht unsere Belastungen oder auch unsere psychischen Erkrankungen offenlegen sollten innerhalb des Arbeitskontextes, aber vielleicht auch vor Freunden oder vor Familie. Erstmal ganz speziell für den Arbeitskontext ist es so, dass der Arbeitgeber tatsächlich dazu verpflichtet ist, Anpassungen vorzunehmen, um einen sogenannten, das ist jetzt ein komisches Wort, aber es heißt so, einen erkrankungsgerechten Arbeitsplatz oder einen leidensgerechten Arbeitsplatz zu erstellen und sicherzustellen. Also zum Beispiel ist es so, dass man wenn man zum Beispiel viel im Großraumbüro arbeitet, vielleicht ein kleineres Office zur Verfügung gestellt bekommt, ne, oder dass man ein bisschen mehr Flexibilität bekommt, vielleicht genau nicht ganz so viel unter Menschen zu sein, weil das einfach gerade vielleicht eher schwieriger ist, oder dass man mal eine Weile aus dem Kundenkontakt rausgenommen wird und dafür andere Tätigkeiten macht. Also das kann man sehr individuell diskutieren und das sollte auch immer zusammen mit HR, der People and Culture Abteilung oder mit dem Gesundheitsmanagement besprochen werden, welche Möglichkeiten es da gibt. Ihr könnt das tatsächlich auch proaktiv einfordern. Ihr könnt auch sagen, ich möchte das offenlegen und dementsprechend möchte ich auch, dass mein Arbeitsplatz erkrankungsgerecht gestaltet wird. Also da ist tatsächlich auch eine rechtliche Grundlage für da, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist. Aber setzt natürlich voraus, dass wir das offen mitteilen. Zum anderen, und das ist natürlich ein großer Punkt, ist es einfach eine große mentale Entlastung. Ne? Wenn wir einfach offen sein können, kein Versteckspiel mehr spielen müssen, uns keine akrobatischen Meisterleistungsausreden überlegen müssen, warum, weshalb, wieso jetzt etwas so war, wie es war, dann werden wir natürlich aktiv, wir stehen zu uns selbst, wir verändern etwas an unserer Situation. Und das fördert ganz stark die sogenannte Selbstwirksamkeit. Also wir sind wirksam, indem wir etwas tun. Wir haben das Gefühl, wir stehen zu uns und wir handeln auch kohärent zu dem, was wir erleben oder zu der Person, der wir sind. Und wir kommen mehr in diese Wirksamkeit, in die Selbstwirksamkeit. Und das ist psychisch auch wirklich extrem entlastend. Und als dritten Punkt, und den habe ich vorhin auch schon ganz kurz so angeteasert, ist natürlich, dass wir durch Kolleginnen und Kollegen viel besser unterstützt werden können. Also es können viel passgenauere Absprachen im Team getroffen werden. Das ganze Umfeld kann auch zur Stabilisierung beitragen, ne? Oder vielleicht auch mal offener zu sein mit, boah, heute ist echt einfach ein schwieriger Tag für mich. Ich brauche dich heute oder ich brauche euch heute eben genau so, dass ihr vielleicht nicht ganz so viel Rückfragen stellt oder nur das Nötigste mir einfach durchschickt. Das kann total helfen, um auch das eigene Verhalten besser einzuordnen. Dass die anderen wissen, okay, Mensch, ne, der Michael, der ist jetzt nicht nur so kurz angebunden, weil der einfach grimmig ist und schlechte Laune hat, sondern da steckt vielleicht ein bisschen mehr dahinter. Und das kann einfach für sehr viel mehr Ausgeglichenheit im Team sorgen. Und es kann auch tatsächlich manchmal sogar ein kleines Frühwarnsystem sein, ne? Dass wir vielleicht als Kolleginnen und Kollegen auch mal eher auf eine Person zukommen und sagen, Mensch, du kommst mir schon seit einer Weile echt irgendwie anders vor. Also im Sinne von, ne, du bist vielleicht irgendwie besonders kurz angebunden, du wirkst total müde und abgeschlagen und ich frage mich nur, ob wirklich alles in Ordnung ist. Hilf mir mal gerade auf die Sprünge. Ich hatte da ja auch schon mal eine Folge zu gemacht, ne, wie man Signale von psychischen Belastungen bei anderen Menschen erkennt. Und da ist manchmal so, dass Kolleginnen und Kollegen tatsächlich diese Belastung schneller erkennen als wir selber, weil wir irgendwie selber noch so im Strudel sind, dass wir einfach den Anspruch an uns haben, dass wir das unbedingt noch schaffen wollen und machen wollen und arbeiten wollen, aber es eigentlich schon zu viel ist. Und dann diesen liebevollen Spiegel von KollegInnen zu haben, das kann ganz viel wert sein. An der Stelle auch nochmal eine ganz persönliche Geschichte. Ich selber habe ja auch eine Therapie gemacht und ich habe, nachdem ich anfangs sehr lange gezweifelt habe, auch aus den Gründen, die ich vorhin genannt hatte, dieses, ich habe gerade noch nicht so ganz die Energie dafür, ich bin gerade in so einem krassen Umbruchmodus und es ist so viel los und es ist psychisch auch wirklich so fordernd. Ich bin gerade noch nicht bereit, das dem Team mitzuteilen. Aber irgendwann habe ich dann mehr und mehr mich getraut, erstmal ein paar Kolleginnen davon zu erzählen und dann irgendwann auch dem ganzen Team und irgendwann auch meiner Führungskraft. Und das hat mich enorm entlastet. Und was mich ganz besonders gefreut hat, und da habe ich auch in meinem Buch etwas mehr zu noch erzählt, ist, dass ich unglaublich positive Unterstützung bekommen habe. Also das, was mir, glaube ich, am meisten hängen bleibt, ist, dass ich ja natürlich immer einmal die Woche eine Therapiestunde hatte zu einer ganz bestimmten Zeit und meine KollegInnen aus dem Team extra mir nie Termine nach dieser Therapiestunde gelegt haben, obwohl ich sie nie darum gebeten hatte. Aber sie kamen irgendwann auf mich zu und meinten, hey, pass auf, Eva, ich weiß oder wir wissen, wie anstrengend das sein kann und es ist einfach gut, wenn du danach vielleicht noch ein paar Stunden zum Durchatmen hast und nicht sofort irgendwie ins nächste Gespräch gehen musst und wieder so voll aufmerksam nach außen da sein musst, sondern vielleicht einfach so ein paar Sachen für dich abarbeiten kannst in deinem Tempo. Und es hat mir so viel gegeben und war echt ein Effekt, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ich hatte vorher eher Zweifel, ob das der richtige Schritt ist. Und turns out, hinten raus war das absolut die richtige Entscheidung und hat wirklich auch unerwartet sehr positiv dazu beigetragen. Auch solche unerwarteten Folgen können natürlich eintreten, nicht nur negative, sondern auch positive, mit denen man wirklich nicht rechnet. Und dieser Support, der war für mich Gold wert und durch nichts ersetzbar. Also da möchte ich echt auch nochmal ganz großes Danke an mein damaliges Team sagen, die mir wirklich enorm mich da gestärkt haben und echt den Rücken freigehalten haben. So, jetzt gab es ganz unterschiedliche Argumente. Es gab einige dagegen, ne, was sehr gute Gründe sind zu sagen, ich möchte das nicht gerne offen mitteilen. Es gab einige Argumente dafür, die vielleicht auch dich nochmal animieren, vielleicht doch den Schritt zu wagen. Und wenn du sagst, vor meinem ganzen Team fühle ich mich da aber noch nicht so wohl. Manchmal kann es schon helfen, sich einfach nur eine Kollegin, einen Kollegen zu schnappen, wo es eine vertrauensvolle Beziehung zu der Person gibt und die mal in der Mittagspause so ganz bisschen einzuweinen. Also wir nennen das immer selektive Vulnerabilität, also dieses selektive kleine Öffnen in kleinen Schritten zu so ein paar Prozentpunkten und dann irgendwann fühle ich mich vielleicht bereit, ein bisschen weiter aufzumachen. aber es erstmal so anzugehen, dass man sich selber damit wohlfühlt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste am Ende, dass wir immer und jederzeit das Gefühl haben, ich fühle mich richtig gut damit und auch wenn so ein paar vielleicht auch Zweifel und Ängste im Hintergrund sind, stehe ich total dahinter und habe diese Entscheidung informiert gefällt. Ne? Und das kann sich auch mal ändern. Ne? Manchmal hat man so eine Phase, manchmal hat man so eine Phase. Das haben wir vorhin auch an dem Beitrag von Frank sehr gut gesehen. Aber wirklich das Wichtigste, versuch damit nicht alleine zu bleiben. Und selbst wenn du dich entscheidest, das am Arbeitsplatz nicht zu teilen, guck wenigstens, dass du in deinem Freundeskreis, in der Familie oder mit deinem Partner, Partnerin darüber sprichst, weil Einsamkeit und Rückzug und Isolation und Scham und Selbststigmatisierung sind das schlimmste und größte Gift für psychische Erkrankungen und Belastungen. Also wenn wir das tun, ist das das Schlimmste, was wir eigentlich machen können. Ne? Und selbst wenn wir uns entscheiden, in bestimmten Kreisen das für uns zu behalten, schau, dass du anderswo irgendwo Support hast, sei es durch deinen persönlichen Kreis, einen privaten Kreis oder eben durch eine professionelle Unterstützung. Reden hilft. Es ist einfach eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, mit wem und wie viel man redet und teilt. In meinem Buch habe ich viele solcher persönlichen Beispiele, aber eben auch viele Geschichten von Betroffenen und Personen, die erzählen, ne, wie machen sie das eigentlich bei sich mit der mentalen Gesundheit im Beruf und vielleicht auch in dem gesamten Unternehmen. Da könnt ihr ganz viel dazu lesen. Es ist wirklich ein sehr tolles Buch geworden, was uns einfach die richtigen Tools und die Best Practices und das Handwerkszeug an die Hand gibt, um einen Arbeitsplatz zu gestalten, zu dem wir richtig gerne kommen, der uns auflädt, der uns Energie gibt, der unsere Gesundheit wirklich gut tut. Und genau deswegen wollte ich dieses Buch auch schreiben. Also egal, ob du Mitarbeiterin bist, ob du Führungskraft bist, ob du Personalverantwortliche bist, wir alle können dazu beitragen. Und deswegen habe ich die besten Tools, die besten Erfahrungswerte, alles dort zusammengetragen. Ihr könnt das Buch bei der Buchhandlung eurer Wahl bestellen. Einen Direktlink zu Amazon findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Also fix bestellen, damit ihr es auch als allererste in der Hand habt. Neben meinem Buch möchte ich euch noch eine weitere tolle Ressource nennen. Und zwar ist das die Seite sagichs.de, also sag-ichs.de. Und die zeigt nochmal ganz toll Argumente auf, die dafür sprechen, eine Erkrankung offenzulegen. Übrigens nicht nur eine psychische Erkrankung, sondern da kann es auch um chronische Erkrankungen gehen oder eben auch Argumente, die dagegen sprechen. Ähnlich wie ich das heute auch gemacht hatte, da kann man auch so einen schönen Selbsttest machen. Und da gibt es noch ein paar weitere nützliche Informationen, die verlinke ich euch natürlich auch gerne in den Shownotes. Lasst mich gerne wissen, wie ihr das Buch findet. Ich habe jetzt so lange daran gearbeitet und irgendwann hatte ich auch wirklich das Gefühl, oh, das war jetzt so lange bei mir, das muss jetzt auch mal raus und ich brauche jetzt auch die Resonanz mal vom Publikum. Also schreibt mir gerne euer Feedback und Side Note, ich bin übrigens am 18. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse um 14 Uhr, das ist ein Freitag, der 18. Oktober, um 14 Uhr habe ich dort einen Slot, zwar auf dem Haufe-Stand, also bei dem Verlag, bei dem das Buch veröffentlicht ist. Also wer in der Nähe von Frankfurt ist oder auf der Buchmesse, unbedingt vorbeischauen. Da freue ich mich sehr persönlich, mit euch ins Gespräch zu kommen. Und wie immer freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir diese Folge oder generell auch dieser Podcast gefällt. Das ist wirklich immer das Schönste für mich, wenn ich da auch wirklich sehe, Menschen, ihr reagiert oder etwas gefällt euch, ihr schreibt mir. Auch darüber hinaus könnt ihr mir wirklich immer Themenwünsche schicken. Ich habe zwar eine lange, lange Liste an Themen, aber am schönsten finde ich es immer auf Themenwünsche aus dem Publikum einzugehen, also einfach eine E-Mail schreiben an podcast@evaelisaschneider.com. Und mehr Informationen über mich und meine Arbeit mit Unternehmen erfährst du auf meiner Website auf evaelisaschneider.com. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Übrigens ist am 10.10., also 2 Tage nach Erscheinen dieser Folge, World Mental Health Day, also wirklich ein guter Anlass, nochmal zu überlegen, wie trage ich eigentlich zu mentaler Gesundheit am Arbeitsplatz, in meinem Arbeitsumfeld, in meinem Team bei und wie kann ich vielleicht auch für mehr Aufklärung sorgen in diesem Feld und für mehr Offenheit. Also nehmt das nochmal mit als Food for Thought. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.